Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. In der letzten Folge war mein Kollege Benedikt Stubendorf ja bei dem neuen Festivalleiter Thomas Heiler zu Gast. Und wir bleiben thematisch in Lübeck bei den Nordischen Filmtagen. Heute bin ich bei einer Drehbuchautorin, einer Poetry Slammerin, einer Filmemacherin, einer Schauspielerin zu Gast in ihrem Elternhaus. Moin, Hille Norden.
Ja, moin, moin. Schön, dass du mich besuchst.
Ja, wir sitzen hier im Kinderzimmer deiner Halbschwester, schauen auf die und ein Familienhäuser im Herbstlicht, auf die Nachbarschaft. In etwa genau 2 Stunden läuft ein zweiter Dokufilm an, Heimat sucht Seele. Es geht um einen syrischen Vater, der nach Deutschland geflüchtet ist und auf seine Familie, seine Frau und die beiden Kinder wartet. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Tatsächlich über einen Nachmittag in der Küche meiner Mutter. Ich war gerade irgendwie nach Kiel gefahren, mit meiner Familie, mit mir selber, mit dem Leben Zeit zu verbringen und hatte eine kleine Kamera im Gepäck, die ich gerade durch so eine kleine Stiftung, der Norbert-Janssen-Stiftung, die ganz tolle Arbeit leistet in der Talentförderung, bekommen hatte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es wäre ganz gut, wenn ich nicht nur versuche, Filme zu machen, sondern auch irgendwie grundsätzlich ein bisschen Verständnis von Kameratechnik hatte und hatte mir irgendwie so vorgestellt, dass ich lauschig im Garten mal irgendwie ein Entenbaby filme oder einen Vogel oder was weiß ich, ein wehendes Blatt im Wind. Und tatsächlich stand da aber eben Sahir vor mir, der in meiner Familie schon länger verbunden ist, weil er in mein ehemaliges Kinderzimmer gezogen ist, als ich ausgezogen war. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt bei meiner Mutter, wo einfach irgendwie viele Leute Platz gefunden haben und Flüchtlingshilfe war eben auch immer ein Teil unseres gemeinsamen Lebens. Ich mach mal die Tür zu.
Stimmen der Restfamilie klingen durch das Haus.
Genau. Richtig. Und Saya war ganz aufgeregt. Saya war ganz aufgeregt, weil seine Familie jetzt, obwohl viele von uns auch nicht mehr dran geglaubt haben, dass das nach 4 Jahren des Wartens passiert, kommen sollte. Und zwar schon ziemlich bald. Und da hatte ich mich irgendwie in so einer Pflicht gesehen, irgendwie das jetzt erstmal festzuhalten, ohne genau zu wissen, worauf das hinausläuft, weil mir aber klar war, egal was jetzt passiert, es wird auf jeden Fall spannend und aus meiner Sicht auch eine Geschichte, die erzählenswert ist, die ich vielleicht mitteilen möchte. Und nun war ich gerade da, also habe ich gedacht, dann mache ich jetzt halt die Kamera mal an und musste auch erstmal rausfinden, wie ich sie überhaupt anmache und habe praktisch direkt an Zahir meine Kameratechnik ausprobiert. Und wer den Film sieht, der sieht nicht nur irgendwie 4 Leute, die Deutschland kennenlernen, die deutsche Sprache lernen, sondern auch eine junge Filmemacherin, die ihre Kamera kennenlernt. Ich habe den Film nämlich komplett alleine gedreht. Dann erstmal einfach alles gedreht, was passiert ist. Habe dann einen Förderantrag gestellt. Die Moin Filmförderung hat das Projekt auch unterstützt, genau wie die Landeshauptstadt Kiel, was ja meine Heimatstadt ist, der ich mich sehr verbunden fühle. Und eigentlich wollte ich auch dann ganz dringend einen Kollegen oder eine Kollegin finden, die für mich dreht. Habe aber gemerkt, als ich das Geld dann dafür hatte, dass gerade der intime Zugang, den ich auch als Freundin dieser Familie und eben auch als Tochter meiner Mutter habe, wahrscheinlich dann auch den Film am Ende einzigartig macht, weil ich eben so nah und dicht an meine Protagonisten kommen konnte und da eben auch ein einzigartiges Vertrauensverhältnis war und es eben auch immer nur ich und so eine kleine Kamera war, so der habe ich auch einen Namen gegeben, die hieß dann Molly. Und es haben sich dann irgendwie über die Dauer des Jahres auch alle dran gewöhnt, dass da halt dann auch immer noch so ein kleiner Kasten mit mir verbunden ist. Und genau, deswegen hatte ich mich dann dafür entschieden, die Zähne zusammenzubeißen und jetzt einfach mal selber zu drehen.
Ja.
Das möchte ich aber auch gerne nicht nochmal machen.
Das kann ich mir vorstellen, weil man dann doch abgelenkt ist mit der Technik. Ne? Andererseits schafft nur das die Intimität, wie du schon sagtest. Ne? Mhm. Dass kein Team dabei ist, kein Tonmann, kein Kameramann oder Kamerafrau. Und es möglich ist, dann vielleicht auch intimere Atmosphären zu gestalten oder mitzunehmen. Beim Doku-Film ist es ja eher das Mitnehmen von Atmosphären.
Genau, vor allen Dingen, weil der Film ja, also ich spreche nun gar kein Arabisch und Saher sprach auch, als ich ihn kennengelernt habe, fließend Deutsch. Seine Familie, die neu angekommen ist, sprach natürlich kein einziges Wort. Und besonders die Kinder können auch kein Englisch, sodass wir das erste halbe bis dreiviertel Jahr wirklich warten mussten, bis wir uns verständigen konnten durch Sprache. Vorher geht das dann eben anders. Und dadurch habe ich aber auch viele Gespräche mitgefilmt, wo ich durch Raumstimmungsveränderungen oder einfach so Blicke, die ausgetauscht wurden und ne, so, das Gefühl hatte, ich mache jetzt mal an und konnte aber auch nicht mit meinen Protagonisten mich vorher abstimmen, was Situationen sind, die ich filmen sollte und welche nicht. Mhm. Und deswegen einen Deal mit denen gemacht, dass ich gesagt habe, hey, das Material bleibt jetzt bei mir. Wenn ich mir, wenn ich mir einen Cutter suche, dann stelle ich euch den vor und ihr könnt prüfen, ob ihr auch wollt, dass dieser Mensch diesen intimen Einblick in euer Leben bekommt, weil ich brauche irgendwann jemanden, der mir mal sagt, worüber ihr geredet habt. Ja. Und die Release-Forms unterzeichnen wir erst nach Rohschnittabnahme.
Okay.
Das war natürlich auch mein Risiko, aber das ich da getragen habe, es hätte ja auch sein können, dass dann alle sagen, das ist uns viel zu nah, viel zu dicht an uns dran. Das darfst du nicht veröffentlichen oder was weiß ich, das ist nicht passiert. Mhm. Da hatte ich aber auch nie einen Zweifel dran, dass wir da am Ende einen Film herstellen, hinter dem auch alle stehen können. So.
Ja, eine Frage der Fairness.
Ich finde auch, also man sollte sich klar machen, dass wenn man dokumentarisch arbeitet, man mit Menschen arbeitet, die vor dem Film gelebt haben und auch danach weiterleben wollen. Ja. Und praktisch deren Integrität ist wichtiger als mein Film. Das ist mir sehr wichtig in meiner Arbeit. Ja. Und letztlich hätte ich die Release-Forms am Anfang unterzeichnen und danach sitzen alle da im Schnittraum und weinen, weil sie sagen, du hast uns gedemütigt. Dann könnte ich zwar legal den Film veröffentlichen, aber das würde ich doch auch nicht tun.
Mhm.
Also ich finde, man hat schon sehr viel Verantwortung, wenn man so viel Vertrauen geschenkt bekommt, dass Leute bereit sind, sich, wenn man dokumentarisch arbeitet, kriegt man das Geschenk, dass Menschen einem erlauben, Anteil zu nehmen an der eigenen Weltsicht, an den Gefühlen und vor allen Dingen an den eigenen Gedanken, die sie im Nachhinein auch nicht wieder widerrufen können. Also sie können zwar irgendwie zum Kinozuschauer gehen und sagen, ach du Mensch, mittlerweile sehe ich das ja ein bisschen anders, aber das erreicht dann nur noch einzelne Personen. Und ich kann beliebig lange immer wieder abspulen, was bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben aus guten Gründen dachten.
Mhm.
Und das ist ein großes Vertrauen, das einem da geschenkt wird. Und ich glaube, das sollte man sich jeden Tag, wenn man dreht oder schneidet, klar machen.
Es ist dein zweiter Dokufilm nach den Kello-Brüdern. So gesehen ist jetzt der Angang ein anderer. Also die Genese ist ja schon recht ungewöhnlich. Ich kaufe mir eine Kamera und dann lege ich los.
Ja, genau. Also das war für die ersten zwei Wochen sicherlich so, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, also jetzt filme ich erstmal.
Ja.
So, ne? Ich war jetzt ja auch nicht die 365 Tage den ganzen Tag bei dieser Familie, sondern habe immer so in Etappen mit denen dann wieder für eine Woche oder so gedreht. Ich habe ja trotzdem ziemlich sofort einen Förderantrag gestellt, für das ich auch ein Konzept ausarbeiten musste und habe halt gedacht, nun bin ich auch keine Hellseherin, man muss dann mal aufschreiben, was man glaubt, was passiert und dann passiert halt was ganz anderes, weil ne, dem Leben ja egal, was ich mir da so ausgedacht habe. Mhm. Aber deswegen hatte ich mir als Rahmen einfach gesetzt zu sagen, ich drehe genau ein Jahr.
Ja.
Fertig. Und das ist dann auch aufgegangen, dass ich daraus einen Film machen möchte, das war allen die ganze Zeit klar.
Mhm.
Nur wie der Film am Ende aussieht, alleine schon, weil ich mal entspannt 60% von dem Material, das ich gedreht habe, in der Zeit, wo ich es gedreht habe, nicht verstanden habe, weil es auf Arabisch war, habe ich dann später im Schnitt rausgefunden.
Ich habe Ausschnitte schon gesehen. Wir sehen das Ehepaar, wie es Arabisch spricht, das ist Englisch untertitelt. Teilweise kriegt man die Atmosphäre dadurch mit. Vielleicht spiele ich jetzt einfach mal ein kurzes Stück aus dem Film ein, damit die Zuhörer auch ein Verständnis für die Atmosphäre bekommen.
بس هلق يعني بال 2020 انت في عندك شيء طموح معين باتجاه معين مثلا غير انه موضوع انك انت ترجع صحتك بتعرفي يعني ممكن
اني زور سوريا بس اكيد صعب
فرجسس انسي مثلا هون ما جيتو مثلا.
Tatsächlich, weil sich durch diesen Dreh und auch meine Art, wie ich zugehört habe oder wie man zuhört, total verändert hat.
Mhm.
Weil ich ja letztlich keine Chance hatte, immer nachzufragen, ich sage, übersetz doch mal ganz kurz, worum geht's denn dir gerade so? Das heißt, ich habe aber trotzdem wissen müssen, zum Beispiel, weil ich ja auch alleine gedealt habe, wen eigentlich nehme ich jetzt gerade in Fokus? Auf wen richte ich denn die Kamera, wenn da ein Raum mit 4 bis 5 Leuten voll ist? Musst du dich ja entscheiden, wen filmst du? Und im Zweifelsfalle filmst du gerade nicht die Person, die spricht, weil es eigentlich um jemanden ganz anderes geht. Und warum filme ich das? Und ich meine, ich war da so 24 Stunden, davon habe ich dann 8 geschlafen, aber und hatte aber so vom Speicherplatz her 1,5 Stunden. 1,5 Stunden, die ich an so einem Tag drehen konnte.
Mhm.
Und da habe ich mich natürlich dafür entschieden, manchmal zu drehen und manchmal nicht zu drehen.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich durch, irgendwo versteht man dann doch ganz viel, auch ohne die Worte verstehen zu können. Und ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich wirklich verstehe, worum es geht auf so einer emotionalen Ebene. Und das hat mich dann auch teilweise wirklich tief berührt. Und vielleicht noch mehr, als wenn ich verstanden hätte, was sie sich sagen, weil man, wenn man Worte benutzt, sich auch selber oft dadurch versteckt. Und weil ich die nicht verstehen konnte, musste ich mich ja besonders darauf konzentrieren, was emotional stattfindet. Das heißt, ich war als so der Schwamm, der man ja ist als Dokumentarfilmemacher, noch ungeschützter in meiner eigenen Emotionalität, als ich das sonst bin, wenn ich einfach tatsächlich ein Interview führe, wo ich selber auch steuern kann, wer dann wann was sagt, worauf man so stark eingeht oder wo man sich wieder zurückzieht und sagt, du, hey, das ist ja auch ein bisschen, da müssen wir jetzt nicht ganz hin, ja, zu dem Schmerz da. Ja.
Es gibt ja verschiedene Realitätskonzepte von Dokumentarfilmen. Oder es bleibt immer eine Frage, wie weit bilden wir Realität ab in dem Moment, wo eine Kamera da ist. Und in dem Moment tauchst du ja sozusagen empathisch in die Situation mit ein. Vielleicht müssen wir es konkreter noch benennen. Die Situation war eben, dass die Familie, dadurch, dass sie in Syrien länger geblieben ist und nicht sofort nachziehen konnte, viel mehr Gewalt erfahren hat, an Terror mitbekommen hat und in einem Film es eigentlich auch darum geht, wie man diese zwei verschiedenen Erfahrungswelten zusammenbringt.
Genau, ja. Ich sehe diesen Film mittlerweile als ein Integrationspanoptikum, weil er einmal zeigt, wie sich ein Mann bereits nach Deutschland integriert hat, dem die Hälfte des Herzens aber fehlt, weil er den ganzen Tag an seine Familie, die in Not und Gefahr lebt, denkt natürlich. Dann zeige ich, wie sich drei neu ankommende Menschen von null auf integrieren müssen in eine Gesellschaft, in die sie gerne wollten, natürlich. Aber gleichzeitig ist die Prämisse dafür eine reine Unfreiwilligkeit, weil die gesamte Familie sehr gerne in Syrien gelebt hat, bis dann der Krieg kam.
Ja.
Und es zeigt aber auch die Integrationsleistung, die Veränderung, die unfreiwillige Veränderung des Lebens in das neue Weltbild, das sich daraus ergibt, zu integrieren. Und praktisch auch die Erfahrung des Krieges und die 4 Jahre der Trennung in die Familie und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu integrieren. Und gleichzeitig ist das auch der Grund, warum ich als Filmemacherin vorkomme. Das habe ich mir auch nicht leicht gemacht, diese Entscheidung. Ich hätte mich persönlich auch selber lieber rausgehalten und aber gemerkt, dass es nicht ganz ehrlich ist, weil es nämlich auch zeigt, wie ich integriert werde als praktisch ja, so eine Art Mittler zwischen, ne, es wird ja auch ein Licht geworfen auf die Willkommenskultur in dem Sinne, als dass meine Mutter ja auch eine Rolle spielt in dem Film, die eben hilft bei dem Prozess des Ankommens. Und ich habe mich da gar nicht positioniert, sondern einfach nur in die Mitte gestellt und einfach mal zugehört. Und werde da aber auch integriert in die Familie. Und integriere mich selbst aber auch mit meinem Bedürfnis nach Öffentlichkeit in diese Familie hinein. Deswegen, ja, genau, werden da ganz viele verschiedene Formen von Integration beleuchtet.
Mhm.
Bis zu dem Punkt, wo Saya mich eben fragt, ob mir eigentlich klar ist, dass ich zu der Familie gehöre.
Wann wurde dir das klar? Nein. Und wolltest du überhaupt, dass das für dich klar ist? Man hätte ja auch sagen können, nein, sorry, das ist hier meine Arbeit. Ich verstehe das falsch. Ich spüre das schon, dass ich dabei bin, aber es bleibt ja mein Job, es zu dokumentieren.
Ja, das stellt man sich so vor, ne? Ja. Dass man sich da so abgrenzt und dass man sagt, ach Mensch, Leute, ich komme jetzt hier für die Arbeit her. Es ist auch immer meine Arbeit gewesen, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, nicht, dass mir eine professionelle Abgrenzung möglich gewesen wäre. Also ich könnte jetzt natürlich behaupten, dass ich da irgendwie als Künstlerperson oder als Produzentin oder Regisseurin aufgetaucht bin und dann in diesem zwischenmenschlichen Rahmen mit den Leuten gearbeitet habe. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich habe mich mit den Leuten vertraut gemacht, mich selber auch geöffnet, weil die Art von Film, die ich mache, baut ja auf Intimität auf. Dass man wirklich das Gefühl hat, dass man da Menschen, denen man sonst vielleicht nicht so begegnen würde, weil man, weiß ich auch nicht so viel mit Flüchtlingen zu tun hat, aber man interessiert sich, mal wirklich kennenlernen kann.
Mhm.
Und mal wirklich so einen empathischen Moment erleben kann, wo man denkt, man, andere Kultur, anderes Leben, ganz andere Einschnitte erlebt und irgendwie kann ich mich mit der Person identifizieren und ich kann sie wirklich verstehen.
Mhm.
Und das Gefühl, dass ich da jetzt ein Stückchen mehr mitreden kann und einfach eine Verbindung hergestellt habe, das ist ja mein Ziel. Und wenn man möchte, dass sich Menschen einem so öffnen, dann glaube ich, passiert das nicht, wenn man sich selbst nicht öffnet, wenn man da nur so rumsteht und sagt, also persönlich möchte ich jetzt gerne mal so ganz frei in dein Herz schauen, aber ich sag dir gerade mal meinen Vornamen, vielen Dank.
Fehlt sozusagen die Balance oder die Fairness sozusagen.
Genau, ich hätte es auch als unfair empfunden und ich glaube, dass ich gemerkt habe, das war aber auch ein Moment, wo ich richtig gemerkt habe, ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich diesen Film drehe, ob ich praktisch diese professionelle Trennschärfe aufgebe und sage, nein, wir werden jetzt einfach auch Freunde und ich integriere mich in diese Familie. Also ne, ich sag nicht nur, ich guck mir mal an, wie ihr euch so in unser Land integriert, sondern ich wehr mich nicht gegen euer Bestreben, mich aufzunehmen, weil ich lieb die ja auch alle. Ne? Ich habe die auch sehr lieb, die Menschen, die ich da begleitet habe. Dann ist die Familie angekommen im Juli und im November habe ich dann da 2 Wochen gewohnt auch, einfach um auch zu helfen.
2019?
Und, genau, ja. Das war so 4 Monate später. Und da habe ich auch am wenigsten gedreht. Da war ich einfach nur da und habe geholfen. Und das ist dann auch, also geholfen in dem Sinne, als dass ich da war. Dass ich einfach, das ist eine Kernkompetenz von mir. Ich kann sehr gut, sehr lange in irgendeinem Raum sitzen, ohne zu verstehen, worum es geht. Und einfach Ruhe ausstrahlen. Mhm. So. Weil, ja, das ist letztlich, was ich mache, wenn ich Dokus drehe. Und dann schalte ich die Kamera einfach mal nicht an. So. Und da habe ich gemerkt, dass ich jetzt auf jeden Fall den Schritt gehe, wo genau diese professionelle Trennschärfe, ich komme hier 8 Stunden hin und dann packe ich ein und gehe nach Hause und denke über was anderes nach, aufgebe. Bei den Kilobrüdern ist es so, dass ich eine ganz andere Stilistik benutze. Ich hatte meinen wunderbaren Kameramann Tim Butenschön dabei, der den Film dann ja auch geschnitten hat. Und da war dann immer sehr klar, jetzt wird gedreht und jetzt wird nicht gedreht.
Ja.
Und ich habe vorher auch mit den Protagonisten Absprachen darüber gesprochen, was ich fragen darf und was nicht. Das habe ich mit der Familie auch. Also wir lassen ja auch ganz bewusst die Fluchtgründe von Zaya aus und sprechen auch, genau, also wir lassen einfach ein paar Informationen aus, die dann auch vielleicht gefährdend sein könnten, ne, für die Familien. Das war bei den Kilobrüdern genau das gleiche Thema, dass man ja die Leute, die da noch leben, die Anverwandten nicht gefährden möchte und dass deswegen so Fluchtgründe immer nur sehr peripher beleuchtet werden. Genau, aber letztlich sind die Kelo-Brüder, das ist ein Interviewfilm, wo ich den beiden die Möglichkeit gegeben habe, ihre Weltsicht auf verschiedene Themen darzulegen und zwar in konzentrierten Gesprächen. Mhm. Und da habe ich mir auch vorher richtig Fragen überlegt. Weil die Interviews, die ich da mit der Familie hatte, die waren eigentlich nur so von wegen, hallo, ich bin hier, ich freue mich aufs Mittag, weil Lubna kocht echt fantastisch. Und ja, sag mal, wie geht's dir jetzt gerade so aktuell? Wie war es in der Schule? Wie läuft's gerade? So mehr eigentlich, das sind so die 3 Standardfragen, die ich gestellt habe. Ich habe eigentlich am Ende habe ich gar nichts mehr gefragt. Ich habe Kamera angemacht und dann mal geguckt.
Also der Film Heimat sucht Seele hatte schon Premiere beim Dogfest in München. Wie hast du da die Reaktion wahrgenommen?
Leider sehr wenig, weil es halt rein online war. Und genau, da fehlte halt einfach so der Zuschauerkontakt, was mich gerade besonders bei dokumentarischer Arbeit traurig macht. Also es ging natürlich jetzt gar nicht anders und ich bin sehr dankbar, dass das Festival auf diese Art dann stattgefunden ist. Das, ne, ist ja schon mal toll gewesen. Aber für mich ist halt ein Dokumentarfilm insbesondere nicht fertig dadurch, dass der Film fertiggestellt ist, sondern dadurch, dass er angeschaut wird. Weil letztlich geht es ja darum, dass ich aus dem Leben ein Erlebnis isoliere, dass ich zu einer Geschichte mache, die ich für erzählenswert halte, um sie hörbar zu machen. Aber du kannst halt so viel erzählen, wie du willst, wenn dir keiner zuhört, hast du am Ende des Tages eigentlich nichts gesagt. Mhm. Und deswegen merke ich gerade, wie wohltuend das ist, dass ich endlich in Kontakt mit dem Publikum kommen kann. Und wir waren jetzt gerade mit dem Film auch auf dem Filmfest Emden, wo wir den Norderneyer Engel gewonnen haben, was ein Integrationspreis ist, der verliehen wird von Christian Wulff. Und da waren 3 Publikumsscreenings und jedes Mal wunderschöne Diskussionen. Und dann passiert genau das, warum man es eigentlich macht. Der Zuschauer schaut sich den Film an und denkt dann drüber nach und stellt eine Frage und hört sich an, was die anderen sagen. Und es passiert eine Diskussion und ein Weiterdenken. Für mich praktisch hat mein Film, also jeder Film, den ich mache, irgendwie die Laufzeit, die er hat, in Minuten plus 45 Minuten Publikumsgespräch.
Ja.
Im Sinne von dann noch Diskussion, die dann hoffentlich auch zu Hause weitergeht.
Mhm.
Und wenn ich das nicht wenigstens peripher mal mitbekomme, muss ich schon sagen, dass mir das Herz ein bisschen blutet.
Okay.
Es hat schon ganz schön gefehlt, mit den Leuten zu reden.
Würdest du es auch als Teilfolge jetzt noch der Pandemie sehen?
Ja, der Kontakt zu fremden Menschen. Ich hatte das Gefühl, die Pandemie ist so wie ohne Spiegelleben. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich so die Kleidergröße von meiner Seele vergessen habe, weil ich natürlich so den Telefonkontakt, also ich habe ganz viel telefoniert und ich habe meine Mutter gesehen und meine Großmutter eine Zeit lang und dann habe ich irgendwie eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, um den Film zu schneiden. Dann habe ich da auch irgendwie so draußen ja noch Freunde treffen können. Es war dann ja auch Jahreszeiten abhängig. Also es gab immer genug Kontakt, aber es gab eben nur noch Kontakt mit Menschen, die man schon sehr, sehr gut kennt, die einen schon angenommen haben, so wie man ist. Und ich habe bemerkt, dass mir die 100 Fremden fehlen, die mich noch kennenlernen, bei denen ich noch rausfinden muss, ob die mich mögen. Und auch, wo ich rausfinden muss, ob ich die mag, ob ich mich denen öffnen möchte, verschließen möchte. Und dass dieses so, sich zu reiben an der Fremdwahrnehmung, ist, das hat mir so gefehlt. Dadurch, dass so wenig Fremdwahrnehmung möglich war, musste ich mich dann erstmal gemeinsam mit den neuen Leuten, auf die ich dann so gestoßen bin über den Sommer, kennenlernen. Das ist so dieser Moment, man lernt sich so kennen und man merkt so, oh, man lernt einander kennen. Und für mich war es eher so, du lernst mich gerade kennen und ich mich mit dir parallel auch. Weil weil ich dann erst gemerkt habe, was so überhaupt passiert ist über die 15 Monate in mir, wie ich mich auch weiterentwickelt habe. So, das ist, was ich meine.
Kommen wir zurück aufs Drehbuch schreiben. Wie weit beeinflusst sich das?
Ich glaube, dass ich dir eine interessantere Antwort geben kann, wenn ich mal einen Fokus drauf werfe, wie ich finde, dass sich das Dokumentarische und das fiktionale Arbeiten miteinander verbinden lässt und wie es sich befruchtet bzw. voneinander unterscheidbar macht. Und zwar glaube ich, dass man erzählt ja im Dokumentarischen wie im Fiktionalen dadurch, dass man bestimmte dramaturgische Elemente nutzt, ne? Also klassisch ist uns ja der Begriff irgendwie von einer Drei-Punkte-Struktur oder von einer Heldenreise oder so. Funktioniert im Dokumentarischen wie im Fiktionalen ziemlich ähnlich, weil das eigentlich die Mechanismen sind, die ziemlich treffsicher gewährleisten, dass man es schafft, eine Identifikationsfläche anzubieten. Aber ich glaube, dass man im Dokumentarischen das Besondere sucht, um das Gewöhnliche zu erzählen und im Fiktionalen aus dem Gewöhnlichen das Besondere erzählt. Und zwar bemerkt man das immer dann, wenn man eine Figur sieht im Dokumentarfilm, wo man so denkt, boah, dass es solche Leute wirklich gibt, ja. Das hätte ich ja echt nicht gedacht. Und sich dann einfach freut über die Absurdität des Lebens und dass genau solche Leute, die so überzogen irgendeinem Klischee entsprechen oder so absurd sind,
ja,
oder so besonders begeistern durch eine besondere Menschlichkeit oder was auch immer sie als Attribute haben, die sie besonders machen, denkt man, wow, ja, dass es das wirklich gibt und man freut sich als Zuschauer.
Ja.
Würde ich diese Figur aber genauso, wie ich sie dokumentarisch gedreht habe, schreiben, würde man mir auf die Finger hauen und sagen, das ist echt klischeelastig, das gibt's. Also das ist unglaubwürdig, das, ne? Mhm. Also das ist zu überzogen, es ist zu sehr mit dem Holzhammer draufgehauen, es ist irgendwie zu sehr mit dem Zeigefinger erzählt. Und wenn man im fiktionalen Bereich dann eine Figur bemühen würde, die uns allen ähnlicher ist, die mehr im Mittel entspricht, um ein Schlaglicht auf ein besonderes Gefühl zu werfen, das ich dem Zuschauer aber machen möchte. Und das Gleiche gilt auch für Dialoge. Im Dokumentarfilm würde ich mich bemühen, dass meine Protagonisten besonders deutlich aussprechen können, wie sie sich fühlen, was sie denken, was sie glauben, warum sie machen, was sie tun. Im fiktionalen Schreiben versuchst du genau das zu verhindern,
ja,
weil der Zuschauer das nicht mag, weil er gerne selber dahinter kommen möchte, weil er nicht will, dass die Figur sich hinstellt und sagt, passt mal auf, ich erschieße dich jetzt, denn ich bin sehr wütend, weil als ich 5 war, hat deine Mutter mir einen Lolli geklaut. Wenn das jemand in der Doku sagen würde, das ist eine eigene Fresse, das ist Kino, ja, also sowas Absurdes. Und im fiktionalen Bereich würdest du sagen, okay, das ist einfach richtig schlecht geschrieben.
In der Direktheit und Grobheit klingt es schon wieder spannend.
Ja.
Wenn jeder seine Motivlage bis ins Detail erklärt und damit den Handlungsstrang, wäre es schon wieder ein bisschen spannend. Wir machen mal einen Seitenblick im Rahmen der Kello-Brüder. Einer der Brüder war ja Maler. Gab es auch eine Ausstellung in der St. Jakobi-Kirche? Geh mal kurz auf eine Veranstaltung, die jetzt schon im Rahmen der Filmtage gelaufen ist, nämlich die Orchestrierung eines Stummfilms. Das gehört auch dazu. Und meine Kollegin Nele Hüpper, die war bei der Probe dabei.
Die
Wallfahrten Till Keffler ist eine Geschichte über Herzschmerzen. Ein junger Mann, wegen des Todes seiner Geliebten bettlägerig geworden, wird von seiner Mutter ermutigt, sich einer Wallfahrt anzuschließen. Das tut er, opfert in der Gnadenkapelle der Mutter Gottes ein Herz aus Wachs und wacht am nächsten Morgen nicht mehr auf. Das ist der Film, der in der Jakobikirche auf einer großen Leinwand zu sehen ist. Er ist typisch für seine Zeit, in Sepiafarben gehalten und stumm. Um den Film wie vor 100 Jahren erlebbar zu machen, hat sich Sarah Proske ein ganz besonderes musikalisches Konzept überlegt.
Wir haben schon mal von den Orgeln her, können wir ein Surround-Klang-Erlebnis garantieren. Und es gibt auch noch andere Emporen, auch noch eine Chorempore. Es gibt unter der großen Orgel noch eine Empore, auf die dann auch verschiedene Instrumentalisten verteilt sind. Und wir nutzen auch den Kirchenraum unten. Da wird ein kleiner Chor singen. Also es wird wirklich von allen Seiten Musik sein.
Kontrabass, ein Schlagzeug, eine Solistin und eine durch die Seitenschiffe wandernde Chorschola. Mit modernen Mitteln wird die schwedische Wallfahrtsgeschichte für die Filmtage zum Leben erweckt. Die Durchlaufprobe vor der Aufführung klang schon vielversprechend. Und das, obwohl die Musikerinnen und Musiker viele Freiheiten in Sarah Proskes Inszenierung haben.
Also dann bin ich konkreter geworden und habe mir für einzelne Teile musikalische Motive überlegt oder Stimmungen, die da sein sollen, welche Instrumente da spielen könnten. Und dann habe ich daraus so langsam einen Plan entwickelt, welche Instrumente zusammenspielen und habe teilweise eben Noten geschrieben, die aber nie ausgeschriebene, fertige Stücke sind, sondern es ist immer ein improvisatorischer Teil auch dabei. Und einige Teile sind aber auch von einzelnen Leuten völlig frei improvisiert.
Frank Danksagmüller, der Professor, bei dem Sarah Proske studiert, beobachtet die Proben und seine Studierenden von der Empore. Mit einem wachsamen Blick, auch immer wieder in Richtung Kinoleinwand.
Hier haben wir einfach eine Geschichte, die es gilt zu erzählen. Und man sieht beim Film ja sofort, funktioniert es? Also geht meine Musik auf oder nicht? Und das ist eine fantastische Inspirationsquelle und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mit meinen Studierenden so ein Stummfilmprojekt mache, bin ich ganz erstaunt, wie viel Kreativität da in ihnen steckt, wie viel da freigesetzt wird.
Die Musik, sie passt zu den Bildern auf der Leinwand vor dem Altar. Der 100 Jahre alte Stummfilm bekommt in der Backsteinkirche neues, wuchtiges Leben eingehaucht. Und die Orgeln werden ihrer tragenden Rolle gerecht.
Ja, das gehört zur Tradition, dass die Klassen der Musikhochschule Stummfilme orchestrieren. Wie weit ist es bei dir beim Einsatz mit Musik?
Man macht Filme über verschiedene Themen. Es ist immer sehr schwer, das da jetzt so eine präzise Antwort drauf zu geben. Ich mag Musik einsetzen, auch in Dokumentarfilmen, weil man manchmal dem Zuschauer den emotionalen Zugang, der in dem Raum war, erleichtert. Weil zum Beispiel bei Heimatsucht Seele ist einfach dann manchmal auch mein Alleinedrehen als Prinzip auch limitierend, weil man vielleicht das, was wirklich da war an Emotionen, nicht ganz so gut aufnehmen konnte. Und dann setze ich Musik ein, um einfach nochmal irgendwie dadurch zu helfen, zu verstehen, was wir alle gefühlt haben, als wir da waren. Ich würde aber Musik andersrum im Dokumentarfilm nicht gerne einsetzen, um praktisch eine falsche Emotion zu erzählen, die nicht da war. Mhm. Das kann man halten, wie man will. Ich persönlich versuche nicht sehen zu im Nachhinein durch den Schnitt etwas anderes erzählen zu lassen, als sie damals waren. Das finde ich ein bisschen gemein so, ein bisschen so ein Stretching of Reality. Für mich ist Musik vor allen Dingen dann nützlich, um Längen zu ermöglichen, die man manchmal braucht, um nicht nur zu sehen, was ein Protagonist erlebt, sondern es mit ihm gemeinsam zu erleben, also auch Situationen auszuhalten, ne? Wenn eine Figur etwas aushalten muss, es mit ihm gemeinsam auszuhalten und nicht sofort zu denken, so, und jetzt schneid doch bitte mal, zeig mir nochmal die nächste Szene, ich habe das verstanden, der ist traurig, ja. Und da kann Musik auch helfen.
Okay.
Soll ich dir nochmal ganz kurz was über die mega spannende Schnittarbeit von Heimatsucht Seele erzählen? Ich würde nämlich gerne kurz über meinen Cutter reden, der ist nämlich sehr gut.
Das ist auch klar.
Und die Zusammenarbeit mit Mohamed Al-Masouli und mir bereichert mich bis heute. Es ist eine wirklich fantastische Kooperation, weil ich sehr gerne mit jemandem zusammenarbeiten wollte, der auch aus Syrien kommt, der Arabisch spricht und der ein Mann ist, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe irgendwie, ne, bringe so eine weibliche Perspektive mit, ich bringe die deutsche Perspektive mit und ich brauche jemanden, der mir hilft, diesen Film zu verstehen, den ich da mache, aus einfach einer arabischen Perspektive. Und unser Schnittprozess war wirklich unter dem Stern von kulturellem Austausch. Wir haben uns wahnsinnig viel Zeit gelassen, uns darüber zu unterhalten, wie er eine Szene wahrnimmt. Seine Frau hat da auch oft mitdiskutiert, wie ich als Deutsche die Szene wahrnehme, und haben es wirklich mit viel Mühe geschafft, einen Film herzustellen, der aus meiner Erfahrung jetzt in der Auswertung tatsächlich gleichermaßen berührend ist für syrische Menschen wie für Deutsche. Ja, das war wirklich, wirklich beschenkend. Was wahrscheinlich den einen oder anderen geneigten Zuschauer zu der interessierten Frage bringt: Und Hill & Norden, wo kann ich diesen Film denn sehen?
Ja, wo kann man den Film sehen? Das ist ja digital auch möglich.
Bei den Nordischen Filmtagen kann man das natürlich auch gerade online streamen. Ja. Wer jetzt gerade denkt, oh, das ist aber total spannend für mich und meine Kollegen, die wir auch Flüchtlingshilfe betreiben, und wir würden so gerne diesen Film irgendwie mal buchen, um uns den gemeinsam anzuschauen, der kann gerne mich googeln, denn es gibt außer mir niemanden, der so heißt wie ich. Es ist sehr leicht, mit mir Kontakt aufzunehmen, und genau. Ich freue mich auf jeden, der Lust hat, mit diesem Film Sonderveranstaltung zu machen.
Hm. Harter Bruch, hast du einen Lieblingsgegenstand?
Meine Kladden. Ich mache ja das meiste am Computer, und dann gibt es immer so einen bestimmten Punkt, wo ich mal wieder zu Stift und Papier greife, und ich habe eine Handschrift, die außer mir niemand lesen kann. Darauf kann ich immer ganz gut nachvollziehen, wann ich wann wo was gedacht habe, wie die Geschichte geworden ist, wie sie geworden ist, welche Umwege ich gegangen bin und so. Und diese Papierbergsammlung, die ich in kleine Ordner abhefte, damit mein Zimmer eine Ordnung hat, die wir alle ertragen, die machen mich irgendwie ziemlich glücklich. Das beruhigt mich irgendwie.
Normalerweise haben wir einen Stresstest, aber da du eh jetzt im Stress bist, da du in einer halben Stunde zur Vorstellung musst deines Filmes, verzichten wir heute mal auf den Stresstest, und ich sage danke, Hill & Norden.
Ich danke dir.
Bam, danke dir.
Dankeschön.
Das war eine weitere Folge von Kunst mich mal. Tschüss.
Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.